I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie ein Sonnenschein, Lukas. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir, sind du und ich, alle deine Freunde. Max, Nikolas, Maria von Nachtsheim freuen sich mit dir, alle deine Freunde. Nochmal Max, Nikolas, Maria von Nachtsheim und die Hörer da draußen freuen sich mit dir. Wie schön, dass du geboren bist. Schalke, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Borussia, wie schön, dass wir beisammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Meine Damen und Herren, heute ist der 23.12. Das ist nicht nur ein Tag vor Weihnachten im Jahre 2020. Es ist auch der Tag, an dem das Christkind auf die Erde geschickt wurde, in Form von einem brillentragenden Junge mit wallendem Haar. Es ist Lukas Zoll, der heute seinen 29. Geburtstag hat. Und wir möchten ihm an dieser Stelle herzlich gratulieren. Und das soll auch hiermit passiert sein. Auch wenn wir gerade uns noch in der Vergangenheit befinden. Wir befinden uns am 11. Dezember 2020. Das macht aber gar nichts. Ist der 23. jetzt gerade hier, wenn ihr das hört. Und damit alles Gute zum Geburtstag, lieber Luki.
Ja, vielen lieben Dank, Max. Ist schön, also ist für mich schon, als hätte ich Geburtstag. So viel wurde für mich noch nie gesungen, also schon lange nicht mehr. Ich muss auch sagen, am Anfang war da eine große Gravitas, da war was Showmaster-artiges drin. Aber mit dem Turn auf Kreisliga, da hast du mich nochmal richtig gekriegt. Also da hast
Regionalliga,
du mich,
Rottgau-Jügesheim, Fußball.
Schön, der Mann
mit dem Bierbauch, der nochmal am Rand steht, genau. Und ganz laut schreit, lauf doch mal, du faule Sau!
Links, links, andere links!
Links! Mal, hol dir doch mal vom Platz runter!
Genau das, also ich habe praktisch diesen viel zu dünnen Plastikbecher mit dem halben Liter echt bisschen abgestandenem Bier. Den habe ich in der Hand gefühlt, während du gesungen hast. So gut war das. Das war...
Sehr gern.
Einfach ein Fest.
Lukas, einfach sehr gern. Ja. Das sind wir. Wir sind jetzt wieder da. Heute ist Tag der letzten Folge. Vielleicht ist es auch die zweite Aufzeichnung heute schon. Das weiß man nicht.
Das ist ja
weil
Quatsch,
einfach Max. Uns gerade 500 Mal die Post dazwischen geklingelt hat und auch Recherchen während des Podcasts stattgefunden haben, die für so lückenhaften Inhalt gesagt haben. Wir sind transparent. Wir sind der zweiten Aufzeichnung. Wir haben es gerade so dermaßen verkackt, dass ich gesagt habe, das können wir nicht lassen. Das ist die letzte Folge. Wie sollen wir denn den Leuten in Erinnerung bleiben? Lukas, wir müssen Vollgas geben. Ich habe trotzdem sehr, sehr, und heute Vollgas ja auch, das ist ja auch der Begriff, weil ne, heute hier, du hast Geburtstag, Vollgas, voll Spaß, sage ich da immer. Und das wird einfach heute nochmal richtig super. Auch wenn das natürlich die letzte Folge ist, nicht wahr?
Ja, also zu dem Thema zweite Aufnahme, da muss man natürlich sagen, das ist passiert. Wir haben uns gegenseitig auch ein paar Mal covern müssen, daher gut, dass wir nochmal neu einsteigen. Ich finde es aber auch einfach bewundernswert, dass du es trotzdem geschafft hast. Ich wusste, dass du singst. Ich war mir relativ sicher, das wird nochmal passieren. Aber dass du da nochmal eine Variation reingebracht hast, das hat mich komplett, also da bin ich ja von den Socken gewesen.
Nicht nur den Hörer überraschen, sondern vor allem auch dich, denn hier geht's ja nicht um mich und nicht um die Hörer, sondern es geht in deinem Geburtstag nur um dich, Lukas. Und deswegen muss man auch dich einfach ein bisschen überraschen. Das war mein Geschenk an dich. Und das ist da auch gut dann.
Ich wollte gerade sagen, damit dann auch quitt für dieses Jahr.
Damit auch quitt für dieses Jahr. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, einen Tag vor Weihnachten Geburtstag haben Vorteile oder Nachteile?
Also lange Zeit eigentlich für mich Nachteil, weil du halt einfach das Problem hast, also so, dass du weiter weg du von Weihnachten bist, desto eher hast du halt zwei große Anlässe, an denen du beschenkt wirst. desto näher das zusammenrutscht. Ich war nie in der Position, dass es dann so ein Geschenk für beides gab. Da war ich schon immer Dursley genug, um zu sagen, nee, das sind unterschiedliche Anlässe, also bitte unterschiedliche Geschenke. Mhm. Aber natürlich wünscht man sich als Kind irgendwie, dass man im Sommer vielleicht auch nochmal irgendwie eine geile Geschenkesause hat. Mittlerweile, und das muss ich jetzt mit ein bisschen Charme auch sagen, finde ich es fast vorteilhaft, weil ich bin ja jetzt nicht so der Übersocializer. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Aber ich feiere super ungern meinen Geburtstag. Also ich finde das echt, das hat mir auch relativ früh keine Freude mehr gebracht. Das fand ich immer nur anstrengend. Mach das lieber in einem sehr, sehr kleinen Kreis immer. Mhm. Und dadurch, dass es halt einen Tag vor Weihnachten ist, dann können halt auch so viele Leute schon nicht. Und dann macht man das einfach, man trifft sich dann zu Weihnachten und dann macht man den Geburtstag so mit und so. Aber das ist mir alles sehr, sehr recht. Und das finde ich immer ganz gut, dass das immer so entspannt mitlaufen kann. Und ich aber trotzdem die gleiche Geschenkemenge kriege. Sonst wäre es ein Problem, dann müssten wir hier anders reden. Aber so ist gut. Also ich finde, ich habe mich sehr gut damit arrangiert. Und ich finde es überraschend, weil ich merke, durch diesen Cut, den wir hatten, ich bin wesentlich wacher gerade auch. Hab so richtig das Gefühl, jetzt nochmal ordentlich was zu leisten.
Ich bin der Espresso, der dein Leben bereichert, mein Freund. Das ist das, was ich bin. Das wird auch so mein Wikipedia-Eintrag bitte stehen. Da kann er mal ruhig mal wieder ein bisschen was reinschreiben. Das ist der Espresso von Lukas Voll, der sein Leben bereichert.
Das Problem ist, ich habe noch keinen Wikipedia-Artikel. Das heißt,
stimmt. Aber das kriegen wir auch noch hin. Daran arbeiten wir.
Hoffe doch.
Spätestens mit dem zweiten Staffel, wenn die dann von uns kommt. Im März wird es ja dann weitergehen mit der zweiten Staffel Die gelben Leute. Kleines Päuschen tut aber mal gut.
Ja.
Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist halt immer, ne, also wenn man halt so viele Projekte, ich meine, bei Nukular ist seit 6,5 Jahren, das Projekt wird im Sommer 7, das ist halt Wahnsinn für einen Podcast. Und da ist halt immer Zunder, ne? Zweimal im Monat, weil meistens auch irgendwie viele Werbedeals durchlaufen und sowas. Und bei diesen Werbedeals-Verkäufen werden halt sowas wie Urlaube gar nicht mit eingeplant oder dass mal Pausen sind. Weil natürlich auch Medium, was zweimal im Monat produziert wird, auch streng genommen kann man halt sagen, naja, müsst ihr nur zweimal im Monat arbeiten. Das stimmt für Nukular, aber man muss natürlich dann noch sagen, 1000 andere Projekte und sonst was. Deswegen so ab und zu mal ein bisschen durcharbeiten, auch wieder so ein bisschen Lust bekommen, so jetzt erstmal im Stress runterschalten, weil man jetzt ja denkt auch so, ja, es ist auch ganz schön viel, so sehr man das Format gern macht, aber man hat natürlich auch viel zu tun und ist dann auch froh, wenn man so mal irgendwo so einen Haken dran machen kann.
Genau.
Also und die To-Do-Liste vor Weihnachten so ein bisschen leert, ne? Und ich glaube, mit mehr Elan wird man dann aber umso mehr Elan oder mehr Freude wird man dann im März dastehen. Aber auf der anderen Seite hört ihr auch gerade, dass es einfach, der Elan ist ja nicht raus. Wir sind ja im Gegenteil. Wir sind ja voller Liebe und voller Freude für dieses Format.
Aber, also ich muss auch sagen, wiederhole jetzt was ich vorhin schon gesagt habe, aber besser konnte ich es für mich auch nicht fassen. Es ist so, dass ich jetzt schon sage, dass gut, dass das, dass wir die Staffel so abschließen können, dass wir dann auch irgendwie mal zur Ruhe kommen können für ein paar Wochen. Aber ich weiß halt safe, dass ich Anfang Januar schon wieder so denke, ach, ist schön, wenn es wieder weitergeht. Und darüber dann auch, da kriegst du halt nochmal eine ganz andere Lust rein, als wenn du dich jede Woche freust, weil dann hast du eine Aufnahme und so. Ich finde das in diesem ganzen kreativ-moderativen Bereich ist so Luft holen und klare Abschlüsse haben und klare Anfänge haben auch schon echt eine gute Sache.
Absolut, absolut. Da bin ich bei dir, Lukas. Und deswegen freue ich mich heute, dass wir heute zusammen gemeinsam unsere letzte Folge machen. Mhm. Jetzt ist noch was passiert, was eben noch nicht so war. Und zwar, du hast ein Paket in der Zwischenzeit geöffnet und das waren sogar Simpsons-Produkte drin. Deswegen erzähl doch ganz kurz von deinem kleinen Simpsons-Haul.
Ja, weil ich habe so einen kleinen Shop entdeckt. Ich weiß nicht, ob der den Leuten was sagen wird. NGT. Jetzt sage ich sogar schon falsch, ne? Obwohl ich es gar nicht falsch sagen wollte. NerdyTurdyGang.de. Und die hatten jetzt Ende November, glaube ich, Anfang Dezember war das, kleinen Bereich an Kid Robot Sachen gekriegt. Und wer diesem Podcast hier folgt, weiß, ich bin prinzipiell die Definition von Hüge und Minimalismus, außer es geht um Kid Robot, da bin ich nämlich all in. Und hab mir da jetzt zwei schöne Mystery Minis geholt, aus der Moe's Tavernen Kollektion, wo auch wieder das Paketdesign einfach schon so nice ist, weil es diese Glasfenster nachempfunden hat, die halt Moe's Taverne haben. Mhm. Da habe ich einen schönen Humor raus und einen anderen Säufer, den kann ich jetzt tatsächlich als den anderen Säufer benennen, aber irgendwie finde ich den auch nice. Und ich habe halt, und das ist wirklich für mich, ich kann nicht sagen, warum das so einen großen Wert gewonnen hat, aber das ist für mich fast schon Grail-Shit, weil ich habe den Pin bekommen von Humor als Buddha. Mhm. Und den finde ich unfassbar schön. Der wird schön an meine Tasche geknallt. Der ist für mich einfach, also das ist ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk, könnte man jetzt so sagen.
Das freut mich. Die Sachen sind echt schön. Mhm. Ich mag generell sehr, sehr gern die Kid-Robot-Kooperation von Simpsons.
Ja.
weil die wirklich 100% funktioniert. Das sieht alles toll aus, das ist großartig gemacht. Bin großer Fan von dem, was Kid Robot da fabriziert hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, die ganze Koop und die Mystery Minis. Ich habe keine einzige Mystery Mini mir selber rausgenommen bei uns. Ich habe alle 24 aus der Charge verkauft. Warum? Weil ich Angst vor der Sucht hatte und mir gedacht habe, das könnte einfach nur nach hinten losgehen. Und ja, haben wir gelassen.
Ich sag mal so, ich verstehe das. Ich sitze jetzt auch schon hier und denke, naja, aber vielleicht kriegt man ja noch einen Barney oder einen Mo. Aber die sind bei dir auch ausverkauft, ne?
Ja, aber ich kann nochmal drankommen, wenn ich will. Und ich bin, also ich, die, dadurch, dass die Nachfrage ganz gut war,
ja.
Der letzte lag jetzt tatsächlich lange rum, aber ich glaube, das liegt daran, dass die Leute keinen Bock haben, einen zu kaufen.
Das ist richtig.
Und wenn, dann wollen die Leute halt einen, also sie wollen zwei oder drei kaufen und nicht einen.
Weil ich fand mich mit zwei schon sehr maßvoll.
Ja, also der, ich glaube, Tino hatte auch dann drei oder so, unser Freund, Tino. Ja, das ist, da kann man auf jeden Fall nochmal ran. Den Pin kriegt man auch nochmal. Ich bin auch die Plüsch-Collect-Sachen, die sie gemacht haben, das Scratch-Set haben wir auch schon besprochen. Also, da ist immer so viel Liebe und die machen das so gut für so ein Thema, was ja für viele Leute auch so ein bisschen schon so abgeschrieben ist und sowas. Das finde ich einfach nur großartig und deswegen freue ich mich immer sehr und ich freue mich dann vor allem, wenn ich merke, dass das auch im Shop gut angenommen wird und dass die Leute sagen so, yo, cool, dass ihr das habt. Und weil gerade so diese Mystery Minis von Moos Taverne, die Mystery Minis kriegt man eigentlich fast gar nicht mehr und die sind immer auch relativ wertig danach. Also die haben auch so einen Sammlerwert für viele Leute, was uns natürlich nichts nützt, da wir es eh nicht verkaufen. Aber
es ist Sammlerwert schön zu wissen, dass man was mit einem hohen Wert besitzt.
Ja, ja, das ist ja auch mal irgendwie schön und damit redet man sich ein. Ich habe ja Kapital quasi zu Hause stehen.
Das ist das doppelte Wert, ich habe Geld verdient.
Sozusagen, ich habe Geld verdient beim Kauf dieses Artikels. Das ist doch genau die richtige Einstellung.
Jetzt muss ich dem Werbeblock tatsächlich aber noch 30 Sekunden gönnen, weil ich habe einen, also es gab auch ein paar neue Klamotten bei dir im Shop, die glaube ich nicht alle ausverkauft sind, oder? Zumindest gibt es ein paar Sachen, die, wenn ich das richtig verstanden habe, wiederkehrend sind. Und da ist ein sehr schönes Design dabei, das, ich sag mal, einem kreisrunden Gebäck, was bei den Simpsons thematisiert wird, sehr, sehr ähnelt. Nur halt mit dem NTG-Logo.
Und hast du das bekommen? Kam es heute?
Nee, ich habe den Sticker. Ich habe tatsächlich noch kein Shirt bestellt. Ich frage mich ehrlich gesagt auch, warum. Wobei ich die Antwort direkt praktisch auf der Zunge mitliefern kann. Weil, also, das ist ja fast schon Gelbe-Leute-Merch.
Ist so.
Ich finde... Da, also das ist so Ziel für zweite Staffel, wenn wir jetzt auch schon so in diesem Zukunftsdenken sind, gäbe Leute Merch. Das liegt aber
ein
gar nicht...
Ein T-Shirt kann man machen. Hm? Ein T-Shirt für nächstes Jahr.
Stark.
Ein T-Shirt für den Sommer sehe ich.
Das sehe ich auch. Ich hoffe, die ihr, die Hörer da draußen, sehen das auch. Wenn ihr mehr werdet und mehr bestellt, umso besser. Aber da wird ja eigentlich auch schon wieder eine krasse Ansage geliefert. 2021.
Also Leute. Wirklich, als ganz kurz gesagt, ich habe mir Farid Bang an der Leitung, also ist ja wirklich was für Ansagen gemacht worden. Ja, Freunde, der gepflegte Bumsunterhaltung, hier ist er wieder, der Farid voll und schön, dass ihr hier seid, hier in Hanau. Ja, einfach gut.
Ich finde auch gut, dass ich bei hier in Hanau einfach schon prinzipiell lachen muss, weil es mittlerweile so ein Witz für mich geworden ist.
Ja, so muss man seine Heimat erstmal lieben, wie Lukas seine Heimat liebt.
Ich sag mal so, ich habe Hanau wieder auf die Karte gebracht. So viele Leute haben selten über Hanau gesprochen. Besonders über den Hanauer Hauptbahnhof, was auch wieder kritisch auf eine andere Art ist.
Und über die Daimlerstraße.
Ja, die es ja in der Form nicht mehr gibt, aber das ist ein eigenes Podcast-Projekt.
Das ist eine eigene Podcast-Staffel auf jeden Fall, die Daimlerstraße. Die Daimlerstraße in den Jahren bis 2018, oder bis man sie da entkernt hat. Wahnsinniges Ding. Naja, aber wir kommen hier sonst nur von Hölzgen zu Stöcksken. Wie sagt man das eigentlich richtig, Lukas? Vielleicht kannst du, ich weiß nie, wie man das sagt. Seit vielen Jahren.
Ich hätte jetzt gesagt von Hölzchen auf Stöckchen, aber...
Hölzchen auf Stöckchen. Ich sag mal Hölzgen zu Stöcksken. Warum auch immer. Naja, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch insgeheim Schwede. Wir reden heute über eine Folge, die du auch nochmal ausgesucht hast, als Geburtstagswunsch zum Finale hin. Es ist eine Weihnachtsfolge und wie du mir vorhin mitgeteilt hast, tatsächlich die zweite Weihnachtsfolge in der Geschichte der Simpsons.
Ja.
Es ist die Folge?
Season 11, Season 7, Episode 11, das schwarze Schaf oder March Be Not Proud, die Bonestorm-Folge, um mal direkt
die Bonestorm-Folge
Q zu setzen.
Ja, die ist weihnachtlich, aber auch düster.
Wie sie ja irgendwie fast alle Simpsons-Weihnachtsepisoden sind. Also, die Simpsons haben ein ruhiges und schönes Weihnachtsfest, ist ja irgendwie nie Thema. Es ist immer mit so einem grundsätzlichen Konflikt auch behaftet, zu dem man auch gut relaten das kann, finde ich.
Ja, natürlich. Weihnachten ja auch immer irgendwie, also Weihnachten fühlt sich auf Papier immer so schön an, ist aber am Ende natürlich auch einfach ein wahnsinniger Stress, der da für einen selber irgendwie die ganze Zeit aufkommt und ist ganz schön viel. Genau, darüber werden wir heute ausführlich reden mit einigen Anekdoten rund um das Thema, weil die Folge viel Anekdotenstoff bietet, das Spiel Bonestorm bietet viel Stoff.
Diebstahl und, ist einfach auch ein Herzthema für uns.
Bitte was?
Diebstahl ist einfach auch ein Herzthema für uns.
Ich habe eine schöne Geschichte zu Diebstahl tatsächlich, in der ich nicht der Hauptprotagonist bin, kann ich gleich schon mal vorweg spoilern, aber vielleicht meine Schwester. Das wird noch gleich Thema und bin einfach mal gespannt, wo uns die Folge hinführt. Dann lass uns doch mal ein bisschen in die Inhaltsangabe reingehen und dann hangeln wir uns durch die Inhaltsangabe so ein bisschen durch und dann zu den Punkten, wo es sich dann lohnt, breiter drüber zu sprechen.
Genau. Ich würde vielleicht vorne ran noch meine schöne Zusatzinformation ranstellen, dass das die Folge ja im Writing von Mike Scully kommt. Der war von 97 bis 2001 Showrunner, davor und danach und wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt immer noch Teil des Writing-Teams der Simpsons. Und die Folge basiert ein bisschen auf seiner eigenen Kindheit, weil er auch über so Gruppendruck zum Clown verführt wurde. In so einer Mall-artigen Situation. Ist auch schön, einen Supermarkt eine Mall-artige Situation zu nennen. Aber gut. Der größte Fun-Fact an dem ganzen Fact ist für mich halt einfach, dass der Mann geboren ist in West Springfield und da auch diesen Diebstahl begangen hat. Und es ist für mich halt wirklich so dieses Konzert, Springfield! Ding, wenn jemand aus Springfield kommt und über eine Serie in Springfield schreibt. Der Kreis schließt
sich. Springfield heißt ja Springfield, weil es ja Springfield die meist, also der häufigst vorkommende Stadtname Amerikas ist, ne?
Absolut. Also es ist ja auch, das ist ja ein absoluter Running Gag, immer die Position, wo Springfield liegt, in welchem Bundesstaat es liegt und so.
Ja, ja.
Das zieht sich ja durch alle Staffeln. Aber weil es eben halt auch so eine beispielhafte amerikanische Stadt sein soll, ist Springfield halt einfach ein smarter Name.
Absolut.
Genau, inhaltsmäßig, wenn davor nichts mehr ist, starten wir rein mit Krustys Weihnachtsfest, weil wir sind direkt in der Fernsehübertragung, die präsentiert wird von ILG. Wir verkaufen die Chemikalien nach ihrem Tod und Sweet Little Cupcakes, einem Tochterunternehmen von ILG. Und das ist ein Gag, den ich glaube ich jetzt immer, also von Jahr zu Jahr lerne ich den mehr zu schätzen.
Ja, voll. Und ich am Anfang, aber als Kind habe ich den auch nicht kapiert. So, ne? Also da war es dann so, okay, so ein bisschen vielleicht, aber noch nicht so richtig.
Man hat vielleicht ein bisschen gelacht, weil der so dieses, teilweise habe ich das festgestellt, ich habe als Kind oft über Sachen gelacht, weil die Struktur von einem Witz hatten, ohne die Pointe wirklich zu verstehen. Geht mittlerweile besser. Bisschen. Wir sind dann aber halt in so einem klassischen Weihnachts-Special-Kontext, der gerade auch 80er, 90er super viel fürs Fernsehen produziert wurde. Krusty begrüßt uns in seinem Zuhause, was nicht sein Zuhause ist, weil du im Hintergrund Kent Brockman in seinem Studio sitzen siehst. Er wird besucht von Tom Landry, Privatier und ehemaliger Headcoach der Dallas Cowboys und einem südamerikanischen fiktiven Model, dessen Namen, also das Sock, du konntest das, bitte?
Sockchilla? Sockchitla? Ich hab's auch nicht, hab's vorhin nur noch abgelesen, ich habe die Folge so nebenbei noch so durchgeskippt, aber keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine Figur, die immer mal wieder bei den Simpsons auftaucht.
Genau.
So ein fiktives brasilianisches Model, so eine Blonde. Und die haben noch so Kinder dabei und die sind halt so ein konstruiertes Familienkonstrukt und
singen Christmas Carols.
Krusty watscht die dann so ab.
Genau, und ist ja dann auch die Überleitung in die Werbung. Weil gleich geht's weiter mit einem Weihnachtsgruß von Tupac Shakur, wo wir vorhin vielleicht ein bisschen zu lang darüber geredet haben, welche bekannten Rapper es dann in den 90ern sonst noch so gab und wann die denn jetzt alle genau gestorben sind. Liegt nämlich an dem Fakt, dass es dadurch, dass die Simpsons ja immer ein Jahr später nach Deutschland kamen, die Pointe keine Pointe war, außer dass Tupac Shakur bei sowas, glaube ich, niemals freiwillig aufgetreten wäre, weil es vor seinem Tod ausgestrahlt wurde, in Deutschland aber erst 2 Monate nach seinem Tod rauskam, was dem Ganzen dann so einen leicht morbiden Touch gibt.
Wo man sich immer noch fragt, warum wurde das in der deutschen Synchron nicht gelöst? Also warum hat man nicht einen anderen Rapper genommen wie Jay-Z oder Snoop Dogg, den es halt 96 auch einfach schon gab?
Ja.
Aber so ist es halt dann, ne? Da machst du nix.
Aber wie du halt richtig sagst, ist, in anderen Fällen hat man sowas ja dann auch ganz gerne über das Übersetzen rausgebracht. Hier war es vielleicht dann auch zu kurzfristig, keine Ahnung. Ist mir nur beim ersten Mal so aufgefallen, weil ich irgendwie so gedacht, hä, Mitte der 90er? Und hab dann da so ein bisschen die Connections gesucht. Wir kriegen dann danach, also wir gehen dann praktisch raus aus der Fernsehsituation, sehen Bart und Lisa auf der Couch. Und die beiden unterhalten sich so kurz, weil Lisa sich halt fragt, hey, ist Krusty nicht eigentlich Jude? Und Bart diesen phänomenalen Satz bringt, die Erklärung für das Weihnachtsfest, dass sich an Weihnachten Menschen aller Religionen versammeln, um die Geburt Jesus Christus zu feiern. Und ich finde halt, das ist so eine zutiefst amerikanische Erklärung für Weihnachten. Oder ich sag mal, ja, so eine westliche Erklärung für Weihnachten.
Voll. Das ist so richtig American stupid.
Ja.
Aber auch schön. Und damit ist dann alles gerechtfertigt.
Punkt. Genau. Und ja, dann starten wir eigentlich mit der Werbung. Der Werbung, die ja so, also der zentrale Teil dieser Folge werden wird.
Ja, die Bonestorm-Werbung. Und die Bonestorm-Werbung ist wirklich von der Inszenierung her einfach nur ein Schlag in die Fresse.
Mhm.
Bart springt auch direkt dann schon so auf, während die läuft, weil er es überhaupt nicht fassen kann.
Er ist so ekstatisch. Und zwar sehen wir
einen wütenden, einen durch die Wand knallenden, wütenden Weihnachtsmann, der auf seinem Schlitten mit diversen, total aggressiven, aufgeputschten Rentieren durch die Wand schlägt, die Kids anbrüllt, so muskulös auch ist, also so die Reinkarnation eines 90er-Jahre-Actionhelden in den Simpsons als Weihnachtsmann verkleidet, mit völliger Brutalität vorgeht und den Kindern dann sagt so, das ist euer Videospiel, ist lame. Und auf dem Videospiel sieht man halt irgendjemand, der von einem Panzer abgeschossen wird und das ist dann schon lame. Und dann schießt er halt mit einer Bazooka ein Cartridge in eine Super Nintendo-artige Konsole. Und zwar ist es Bonestorm, der Knochenbrecher. Ein Spiel, das ein absolutes Zitat ist auf eines der most shocking Games der 90er, nämlich Ed Boon's Mortal Kombat. Bei dem man dann verschiedene Szenen sieht in so einem komischen Pixel-Look. Und Pixel-Look bei den Simpsons im Übrigen einfach immer nur normal gezeichnet und so ein komischer Filter drüber gelegt.
Also einfach ein bisschen kantiger, aber normale Simpsons.
Ja, ja, einfach nur normal. Also immer so ganz komisch. Ich weiß nicht, was das soll, aber irgendwie ist es auch witzig. Und genau, dann sieht man halt diese Kampfszene von so zwei sechsarmigen Typen, die natürlich ein Zitat sein sollen auf Goro, den Endboss, den vierarmigen Endboss von Mortal Kombat, der auch da legendär ist und zu der legendären, zum legendären Cast gehört von den Mortal Kombat-Kämpfern, genauso wie der Street Fighter Cast, der auch der Original legendär ist. Und daran ist das ein Zitat. Und es fließt halt die ganze Zeit Blut von der Decke, sinnlos, und es spritzt viel zu viel Blut und man veralbert oder überzeichnet diesen Mythos Mortal Kombat absolut. Und Bart ist natürlich Feuer und Flamme. So.
Und Lisa fühlt es halt aber auch überhaupt nicht.
Nee, natürlich nicht. Sie ist so ein bisschen so eine typische Mädchenreaktion, in Anführungsstrichen. Ich glaube, die Reaktion eines jeden, dem Videospiele einfach scheißegal sind. So, ich glaube, so geht's Leuten, Freunde von mir, denen Star Wars scheißegal ist. Die gucken so dahin, sind so, ist mir doch egal, ist ja völlig dumm. Und ich bin so, nebendran, mir läuft ein Spuckefaden aus dem Mund und ich bin so, ich brauche das. Und ja,
ich kann in der Szene auch viel zu sehr mit Bart relaten.
Voll. Also, man ist so richtig, man kann richtig krass mit Bart relaten.
Ja. Nicht bei dem Spiel jetzt, weil ich bin halt auch null Mortal Kombat sozialisiert.
Ja.
Weil, wie du richtig erwähnt hast, das hat ja auch, also Mortal Kombat gerade in der Anfangszeit hatte ja wirklich einen absolut schlechten Ruf, so. Was, also nicht, dass es ein schlechtes Game ist, sondern so brutal und, also wenn du ein brutales Spiel nennen wolltest, hast du irgendwie Mortal Kombat relativ häufig gehört.
Ja.
Und daher war das nie so Thema. Ich habe mich immer irgendwie über Street Fighter und Tekken, also hauptsächlich Tekken, dann in dem Genre unterhalten. Mhm. Aber das ging an mir immer vorbei.
Also ich glaube, um so vielleicht ganz kurz so ein bisschen Trivia zu Mortal Kombat zu nehmen, es gibt so eine Doku auf Netflix, die heißt Highscore, und da gibt es, glaube ich, die vierte oder fünfte Folge. Da geht es sehr, sehr viel um Mortal Kombat, um die Entwicklung von Mortal Kombat, und da geht es vor allem um Zensur. Und als die zwei großen Titel der 90er werden zwei Spiele genannt, nämlich Mortal Kombat und ein Spiel, wo du, glaube ich, auch im Stream dabei warst, nämlich Night Trap. Okay. Night Trap gilt in den 90ern neben Mortal Kombat. Mortal Kombat ist ein absolut überzeichnetes, gewaltvolles, gewaltverherrlichendes Spiel, bei dem man verstehen kann, warum Leute das nicht gut fanden. Mhm. Ich kann da auch gleich nochmal ein, zwei Geschichten hier aus der Region ziehen. Night Trap hingegen ist ja, wenn man es heute sieht, komplett dumm. Ja. Also Night Trap ist einfach nur für die, die Night Trap nicht kennen. Das Ding ist ein Trash-Spiel, was so real gefilmte Szenen hat, aber bei weitem nicht so brutal wie zum Beispiel ein Phantasmagoria, das komplett dumm so eine Geschichte erzählt von so Vampiren, aber die durften die damals nicht richtig als Vampire darstellen und deswegen sind es so so komische Aliens in so komischen Glitzeranzügen mit so einer Waffe, die sie den Leuten an den Hals legen, und es gibt eine Szene, wo sie eine Frau in einen Raum zerren und das wurde immer, aber man nicht sieht, was sie mit der machen, und eigentlich wollen ja auch nur ihr Blut, weil sie ja Vampire sind, also sie haben ja keine sexuellen Absichten, aber man das trotzdem als so eine Vergewaltigungsszene ausgelegt hat in den 90ern und das Ganze, und damit Night Trap aufgrund einiger Szenen einen unfassbaren Ruf hatte und damit eine riesengroße Debatte ausgelöst hat, gemeinsam mit Mortal Kombat. Mhm. Und Mortal Kombat war für mich aber, Night Trap war mir überhaupt nicht so bewusst, weil ich glaube, das hat auch mehr so auf amerikanischem Boden stattgefunden, die Debatte darum. Ja. Aber die Debatte um Mortal Kombat, die hat man auch hierzulande mitbekommen. Mhm. Weil zum Beispiel der Zack-Videospiele-Laden damals im Rottgau, der musste damals das Spiel, es wurde konfisziert, da kam dann die Polizei und hat gesagt, wir das beschlagnahmt, wir nehmen das mit. Und das war ein Riesending. Und wer damals Mortal Kombat noch schnell, bevor das eingesagt wurde, hatte, war halt der Coolste. So, das war halt das Krasseste. Und Mortal Kombat war ein Spiel, ein Freund von mir hatte das. Und ich kann total mit dieser Folge relaten, weil auch für uns alle dieses Phänomen Mortal Kombat genauso funktioniert hat wie in dieser Folge. Wir haben das gesehen im Magazin, dann kam noch die ganze, und alles, wenn du 12 bist, ich war 12, oder 11, 12, wenn du in dem Alter bist, ist ja alles, was auf dem Index kommt, das Interessanteste auf der Welt für dich. Wenn jemand sagt, ey, Mortal Kombat kommt auf die rote Liste, ne, dann bist du so, ich muss es sofort haben. Und das ist bis heute noch in mir drin. Sag mir, dass irgendwas limitiert ist, sag mir, dass irgendwas verboten wird. Also okay, nicht alles, was verboten wird, will ich haben. Aber so, sag mir, dass so ein Videospiel jetzt irgendwie so, ne, so wie Mortal Kombat, so ein Spiel, was jetzt auch keine, ne, problematisch in dem Sinne, dass da jetzt irgendwelche, dass das jetzt rechtes Gedankengut oder sowas transportiert, sondern Mortal Kombat ist halt einfach nur brutal wie die Sau. Ja. Fertig. Und wenn man heute ein Mortal Kombat im Übrigen sieht, wenn du heute Mortal Kombat 11 Afterlife anschaust, ja, und du das vergleichst mit damals, das ist halt einfach ein Scherz, dass das ganz normal im Handel steht und dass das damals ein Problem war. Das zeigt uns auch, wie abgestumpft und komisch wir im Umgang mit Medien geworden sind. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Natürlich, wenn du 11 bis 12 bist, ist das für dich das Interessanteste auf der Welt. Und dann hatten das Freunde von uns. Und dann war das so, die hatten das und wir waren so, boah, krass, Mortal Kombat. Mhm. Und dann hat man das so gespielt Mittag. Und dann war das aber auch irgendwann so, nach 2 Stunden war das so, ja. Und dann warst du Milhouse am Ende der Folge. Du warst Milhouse am Anfang und am Ende. Mhm. Das, als du dahin bist, warst du Milhouse am Anfang der Folge. Und wenn du, als du gegangen bist, warst du Milhouse am Ende der Folge. Also diese Faszination haben sich natürlich auch nur, die Spannung interessanter als, die Spannung im Vorfeld interessanter als die Ausführung.
Kann ich aber auch
so viel dazu.
Ja, nee, kann ich auch gut, kann ich zu relaten, auch wenn dieses Verbotsthema bei mir irgendwie dann immer noch der größere Anknüpfungspunkt ist, aber da kommen wir ja dann mehr oder minder gleich drauf. Mhm. Weil er sieht ja die Werbung und es kommt ja diese, also wirklich auf die Netzhaut gebrannte Catchphrase, kauft mir Bonestorm den Knochensturm oder fahrt in die Hölle. Er versucht das dann auch direkt bei Marge und ich finde halt, das ist so, nachdem wir ja letzte Folge so ein Thema hatten, von wegen Humor ist so unhumorartig, kriegen wir hier wieder einen sehr klassischen Humor, weil er hört das von hinten, während er sich ein Bier holt. Er sagt, in diesem Haus sagen wir bitte. Das liebe ich. Marge erklärt ihm dann relativ schnell, dass das mit dem Spiel aber leider nichts wird, weil es lenkt ihn von der Schule ab, das ist unfassbar brutal und am Ende des Tages kostet es auch einfach $70. Und Bart versteht das zwar, aber will es halt trotzdem und kriegt es aber nicht. Und kriegt ja dann noch diesen tollen Moment, dass Homer ihm erzählt, dass er als Kind auch ein elektronisches Footballspiel haben wollte, aber das also sich dann auch gewünscht hat und dann hat er es bekommen und dann hat er einen richtig tollen Tag gehabt und es war der schönste Moment seines Lebens. Und dann geht er einfach. Das ist so ein bisschen wie, wenn Leute einem erzählen, du, den aktuellen Lego-Adventskalender, den habe ich übrigens. Ciao auch. Mhm.
Ja, genau so ist es. Genauso. Schöne Grüße an Marc an der Stelle.
Ja, auch an dieser Stelle nochmal.
Genau so ist es. Ich habe das das Beste auf der Welt. Schade, wenn ihr es nicht habt. Tschüss. Ja. So ist der Moment. Kommt dann schon die Szene, wenn er durch die Straßen läuft und beim Comicbook-Guy ist?
Nee, es kommt dann noch die Zu-Bett-Geschichte, wo Marge dieses Gute-Nacht-Lied praktisch schon im Flur singt. Gott. Das Problem ist, diese Melodie habe ich voll im Kopf. Dieses mit dem Schläferzug und ganz, ganz schlimm. Auch das viel zu präsent in meinem Hinterkopf. Und Bart hat halt nicht mehr so Bock drauf, ist auch einfach ein bisschen bockig wegen der ganzen Bonestorm-Sache. Und dann gibt's diesen Dialog, wo du halt merkst, sie kommen gerade so ein bisschen auseinander, weil Bart halt irgendwie älter wird und cool sein will und Martin halt noch behandelt wie einen kleinen Jungen. Weil da auch der, da kommt ja die, Forrest Gump-Referenz, dass sie dann irgendwann am Ende auch noch anfängt mit, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen und Bart sich diesen Mülleimer aufsetzt, diesen metallenen und dann nur noch dagegen haut, damit er es nicht hören muss.
Stimmt, das ist auch so eine geile Szene, ey.
Was auch eine Reaktion ist, die ich mittlerweile auch habe, wenn jemand diesen Spruch bringt. Ich habe nur leider nicht so oft einen metallenen Mülleimer bei mir.
Kriegst du von mir zum Geburtstag noch später dann. Kommt noch per Post. Aber zum Prime.
Stark.
Aber dann geht er zum Comicbook Guy.
Genau. Weil er ja auch dieses tolle Schild sieht.
Ja, und man steht nämlich Bonestorm 99 Cent und er denkt sich so, oh krass, okay, 99 Cent und die habe ich und guckt halt, schmeißt halt irgendwie die Groschen auf die Theke und sagt, hallo, ich hätte gern Bonestorm. Und dann sagt der Comicbook Guy, habe ich das richtig verstanden? Du willst Bonestorm für 99 Cent. Das ist dann 54 Dollar einen und eins unter dem Einkaufspreis. Ja, hier, nimm mein Geld und mach dann die Kasse auf. Und Bart will dann in die Kasse greifen und dass ich das Geld nehmen. Und dann sagt er, du bist also nicht bereit für Ironie. Dann macht er die Kasse mit dem Kugelschreiber genau. Wieder so dumm zu. Und erklärt ihm, dass er das für 99 Cent sich nur leihen kann, aber dass er gerade keins zum Leihen da hat. Eine typische Situation, die man noch kennt aus der damaligen Zeit, denn fuck, ich hätte das Spiel gerne, aber ich kann es nicht zocken. Den Struggle
fühle ich sowas von.
Wie oft ich in die Videothek gegangen bin, ne, um irgendwie nach Schildchen zu gucken, ob das Spiel wieder da ist. Oder nachher, ist das Addams Family Spiel wieder da? Also wirklich, ich war da richtig
versessen drauf. Da war ich, oh Gott, so 11. Um den Dreh, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube tatsächlich, es war ein Herr der Ringe-Videospiel. Ich glaube, der zweite Teil. Genau, es war der zweite Teil. Ich erinnere mich. Es kommt alles zurück. Und diese, also Spielvarianten von Filmen, generell ja immer schwierig. Für mich als Kind war es das Beste der Welt. Und ich wollte es halt unbedingt spielen. Und ich glaube, wir sind 4 Tage hintereinander immer jeden Abend in die Videothek getingelt. Um zu gucken, ob es jetzt da ist. Weil immer auch so der Statement war, ja du, das kommt bestimmt bald wieder rein, kommst einfach morgen nochmal. Am 4. Tag habe ich es dann gekriegt und dann bin ich auch noch, also das war perfektes Timing, ich bin richtig krank geworden und musste dann erstmal von der Schule zu Hause bleiben. Also mein Immunsystem hat in dem Moment den perfekten Abschluss gefunden. Er hat gesagt, okay, das Spiel ist da, wir machen jetzt mal 3 Tage Pause mit allem, ich habe was zu tun.
Mhm.
Das war einfach eine gute Zeit. Also diese Videothekenzeit immer, zittern, bis mir dieses kleine Plättchen abgenommen hat.
Ganz schlimm. Ganz schlimm. Und das dann fest in die Hände gedrückt.
Ja. Und er empfiehlt ihm, also Comicbook Guy empfiehlt ja dann auch noch ein tolles Alternativspiel.
Ja.
Lee Cavallos Pudding Challenge. Und also ich sag mal so, das Spiel sieht total interessant aus, weil wenn wir eine Sache lieben, dann sind es Golfspiele. Bart entscheidet sich dann trotzdem, es nicht mitzunehmen.
Ja, das Spiel ist ja auch, ich habe gedacht, du droppst jetzt so deinen Fact.
Den wollte ich mir eigentlich für das Ende Schönes aufnehmen, wenn er zur Szene passt. Okay. Deshalb.
Dann jetzt ignorieren, was ich gewartet habe. Gut. Ich habe keine Story-Notizen, deswegen wäre es ganz gut, wenn du mal ein bisschen an die Story durchführst.
Gar kein Problem.
Grade.
Jetzt läuft er nämlich aber durch die Straße. Und da kommt wahrscheinlich der Moment, auf den du eben die ganze Zeit hindeuten würdest. Also er läuft die Straße ab, jedes Kind, jedes Haus ist voller Bonestorm. Und kommt dann irgendwann an Milhouse Haus vorbei.
Genau, und da kracht's und bummt's drin. Und er ist so, okay, was ist hier los? Und Milhouse sitzt halt vor dem Fernseher, ja, seitlich. Es strahlt und bläst ihm entgegen. Und er sagt, oh mein Gott! Und man denkt, er hat sonst irgendwas gerade erlebt. Und dabei habe ich gerade nur den Namen eingegeben. Und dann sieht man halt, dass er einfach statt Milhouse Thrillhouse eingeben wollte und da steht aber nur Thrill Ho. Weil das typische, dein Platz, wir haben nur Platz für 6 Buchstaben-Problem, ja. oder halt in dem Falle dann mehr Buchstaben. Mhm. Wir haben nur Platz für so und so viele Buchstaben. Das kennt man ja auch von Videospielen. Ja.
Und ja, da kommt Bart ja dann auch noch so dazu. Und wir sehen dann einen Gag, der sich wiederholen wird, weil Bart dann sagt so, hey, bester Freund, kann ich nicht mitspielen? Dann, nein, das ist ein Einzelspielerspiel. Aber da steht doch Spieler 2 Startdrücken. Und dann brüllt Milhouse ja dieses, Mom, Bart fängt Streit an. Und dann wird er halt schon wieder aus dem Haus raus eskortiert.
Genau, von Milhouse Mom, die ihn dann irgendwie am Ohrläppchen zieht, ja, und die Treppe runter und dann rausschmeißt. Das Szene, die wir später nochmal sehen, genau, sollen, wo dann auch eine meiner Lieblings-, wirklich man würde nicht glauben, wie oft ich dieses Zitat, was später noch kommt, gebracht habe in meinem Leben. Aber gut, ja, dazu dann gleich. Dann geht er schon Richtung Mall, oder?
Genau, dann geht er in Richtung Mall, weil er hat ja dann den tollen Plan. Wenn ich mich traurig neben die Spiele stelle, vielleicht kauft's mir dann ja jemand.
Ja.
Hat es in deinem Leben jemals funktioniert?
Nein. Ja. Es hat noch nie funktioniert und ich habe auch noch nie gehört, dass es in irgendeinem Leben funktioniert haben soll. Es sei denn, es ist irgendwie eine. Also das funktioniert, wenn Influencerinnen traurig gucken auf Twitch, dann funktioniert es manchmal. Aber ansonsten funktioniert es nicht so gut.
Ja, ich habe das auch als Kind habe ich leider wenig Erfolg damit gehabt. Es sei denn, die Leute, die mir das dann gekauft haben, gehörten zu meiner engeren Familie. Ansonsten wäre es aber auch ein weirder Move.
Ja. Bisschen komisch. Ich kaufe dir dieses Spiel, kleiner Mann. Aber Bart will halt alles versuchen und möchte das unbedingt. Und bevor dann gleich Nelson und Jimbo auftauchen, taucht ein sehr, 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 sehr unsympathischer junger Mann auf, in Begleitung seiner neureichen Mutter. Solche Menschen hat man auch schon mal gesehen, auch im realen Leben. Genau diese Kombination, die gab es auch früher schon auch hier auf dem Land. Also die Figur war meiner Meinung nach nicht mal wirklich richtig überzeichnet, sondern sie war einfach so. Und zwar sagt er möchte gerne Bonestorm haben und sie sagt so, möchtest du, sie sagt noch einen falschen Titel, dann sagt er, nein, du Dummkopf, ich hab Knochenbrecher 1 und Knochenbrecher 2 und jetzt will ich Bonestorm. Und dann sagt er auch noch, ich will 2, weil ich teile nicht mit
Caitlin.
Mit wem?
Mit Caitlin, wahrscheinlich seine Schwester oder wer auch immer.
Ja, ja.
Aber
genau, und deswegen kriegt er 2. Und Bart kommentiert das noch mit, er muss der glücklichste Junge auf der Welt sein. Die lassen das Fach auf, weil das ist auch so eine Sache, das ist auch sehr, sehr interessant. Das war in den USA verbreiteter, aber es gab, was ich immer sehr, sehr interessant fand, war, wie man gerade diesen großen Spiele, ich meine, irgendwann war es dann einheitlich und dann gab es halt diese komischen Hüllen, die wir alle kennen von Mediamarkt und Smith und so weiter und so fort. Aber damals gab es die halt so in der Form noch nicht. Beziehungsweise gab es die auch schon für Super Nintendo-Spiele, für N64-Spiele. Jeder Laden hat ein anderes System. Mhm. In Amerika war ein beliebtes System, dass man solche Glasplatten hatte oder halt solche Plexiglasscheiben, in denen so Löcher war. Und da konntest du halt deine Hand durchstecken und konntest das Spiel anfassen und umdrehen und dir angucken, aber du konntest es, es hatte genau die Größe, dass du es nicht in irgendeiner Form rausziehen konntest. Und als ich in den USA war vor ein paar Jahren im Toys R Us damals noch, hatten sie auch eine ähnliche Vorrichtung tatsächlich. Also das ist, da war das gar nicht so unähnlich. Und das fand ich total interessant. Weil das natürlich nochmal, bei uns war es halt wie gesagt immer diese Dinger oder früher Toys R Us in Deutschland zum Beispiel, dann hing da halt ein ausgedrucktes Bild von Batman auf dem Super Nintendo und unten drunter waren dann so Schildchen und so viel Schildchen, wie auf das Spiel noch da war, so viel Schildchen war noch da und dann hast du halt dieses Schildchen rausgezogen, hast das dann zu so einem kleinen Häuschen, da saß dann jemand wie in so einem Kassenhäuschen hinter ihm in Scharen, hunderte von Videospielen aufgereiht und dann hat er dir dein frisches Batman halt rausgegeben und dann bist du damit das. Aber du musstest es erst bezahlen. Dieser Ausgang war hinter der Kasse.
Daran erinnere ich mich aber auch noch, dass du teilweise dann auch nur die Hülle gekriegt hast und die CDs dann im Kassenbereich.
Genau, sowas gab es auch ganz oft so bei der Fegro und sowas. Ne? Also es gab immer so verschiedene Sicherheitsvorkehrungen, wie man bei solchen Sachen gegen Diebe vorgeht. Ganz klassisch ist aber die Vitrine, so wie sie Nintendo auch angefertigt hat, zur Super Nintendo, Game Boy und NES-Zeit. Vitrinen waren auch ein Riesending. Naja, auf jeden Fall lassen die das auf und dann kommen 2 Impulsgeber, nämlich Jimbo und Nelson kommen vorbeigehuscht.
Genau. Jimbo ja dann auch irgendwie mit doppelter Kopfhöhe, weil er unter seiner Mütze einen Football versteckt Und Nelson mit dem sehr, also wirklich unfassbar smarten Plan, unter seiner blauen Weste exakt dieselbe blaue Weste zu stehlen. Und
das hässliche Ding.
Wirklich. Vor allem so ein runtergerocktes Ding. Und das gibt's halt so neu natürlich in diesem Sparmarkt. Aber es ist halt schön, weil sie machen halt diesen Dialog von wegen, ja, hier, wir haben nur einen schnellen Vier-Finger-Discount gemacht. Und erklären das ja dann auch damit, dass dieser Laden ja sehr reich ist und dass das ja ein opferloses Verbrechen ist. So wie wenn man nachts jemanden im Dunkeln anrempelt. Was ich einfach einen geilen Vergleich finde.
Den Vergleich habe ich einfach nicht gecheckt gestern Abend. Also ich habe den so geguckt und war so, ist einfach ein komischer Vergleich.
Ich glaube, Ziel ist auch direkt aufzuzeigen, die Logik hat vielleicht Lücken. Es ist vielleicht doch nicht so ein opferloses Verbrechen. Es reicht aber dann doch, dass irgendwie Bart zumindest ein bisschen drüber nachdenkt, während die anderen beiden dann wieder abziehen. Und dann ja auch, ich sag mal, so ein bisschen diese Engel auf der einen Schulter, Teufel auf der anderen Schulter Situation bekommt, dass halt ihn bekannte Videospielfiguren dazu animieren wollen, Bonestorm zu klauen. Allen voran Luigi und Mario.
Donkey Kong?
Genau, Donkey Kong ist doch dabei.
Dann ist noch der Golfspieler dabei, die einzige moralische Instanz. Und dann kommt nochmal der völlig überdrehte Sonic.
Genau. Sonic, der wirklich ja auch aussieht, als wäre er auf Drogen. Und es ist aber auch schon bezeichnend, dass die einzige moralische Instanz Lee Cavallo ist, der sagt, tu es nicht, Bart. Golfspielen lernst du damit überhaupt nicht. Ja. Ist wahrscheinlich auch Ziel des Ganzen. Bart lässt sich motivieren, greift rein, greift sich das Spiel, schiebt sich unter seine Sweatshirt-Jacke und geht einfach raus, gibt Meter. Bis er dann praktisch vor dem Laden steht und wirklich sehr erleichtert ist, dass er das jetzt geschafft hat und ja doch am Ziel seiner Wünsche angekommen zu sein scheint.
Ja, aber falsch gedacht, denn von hinten fällt ihm eine Hand auf die Schulter und er wird umgedreht und sagt, öffne doch mal deine Jacke. Und er sagt, nee, die Jacke kann man gar nicht aufmachen. Und dann sagt er, und dann macht er die Jacke aber auf und hat natürlich Bonestorm da drin. Und er wird dann vom Kaufhausdetektiv in die Katakomben gezerrt, hinten rein, da wo so ein Kaufhausdetektiv sitzt. Auch noch vorbei am Weihnachtsmann, so einer, der dann irgendwie noch eine Zuckerstange auf seinem Plätzchen, der sagt, hey Kleiner, nimm diese Zuckerstange. Der nicht, aha, also verstehe. Und dann zerbröselt dieser Weihnachtsmann noch in seiner Aggressivität und Wut über diesen Jungen diese Zuckerstange in seiner Hand, was ich so ein lustiges Detail finde. Und da möchte ich ganz kurz eine Anekdote erzählen, die da sehr gut passt. Denn
ich bin bereit.
Die Geschichte ist auch schon über 10 Jahre her, also die ist nicht nur verjährt, sondern die ist auch einfach, also die hat auch jetzt für meine Schwester, die inzwischen eine erfolgreiche Geschäftsfrau ist jetzt, ist sie noch nicht, aber die sehr erfolgreich in ihrem Job ist und ein wahnsinnig gutes Studium hingelegt hat in der Schweiz, das kann man schon mal erzählen, das ist schon auch ein bisschen lustig. und zwar hat meine Schwester mal auch anscheinend im Gruppenzwang der Schule, gab es so eine Clique von denen, The Bling Ring mäßig, die haben sich dazu motiviert zu klauen. Und meine Mama hatte ja viele Jahre den Taschenladen in Frankfurt, jetzt nicht mehr, aber sie hatte ihn. Und das war so in der Anfangszeit dieses Geschäftes, irgendwann so 2006 oder so, 2007. Wir wussten das natürlich nicht, dass meine Schwester in irgendeiner Form das Verlangen hat, zu klauen. Meine Schwester, immer ein relativ unauffälliges Kind, sehr lieb, alle haben die gemocht, hatte so einen normalen, typischen, wie man den halt so hatte in der 9. Klasse, Mädchenfreundeskreis, das war uns einfach nicht so richtig, ne? Wer ist denn nie drauf gekommen, dass da irgendwas im Argen ist? Ist halt einfach gerne nach Frankfurt mit den Mädels gefahren, um da halt irgendwie ein bisschen in der Stadt abzuhängen und was essen zu gehen, mal einen Burger und irgendwie ein bisschen shoppen in irgendwelchen Bijot-Brigitte-Läden, keine Ahnung, sowas. Und dann kriegen wir einen Anruf und der Anruf war vom Karstadt auf der Zeil, einige Straßen weiter um die Ecke vom Laden meiner Mutter. Und es war die Kaufhausdetektei dran und man sagte uns, Frau Nachtsheim, ihre Tochter, die sitzt hier. Und es war so kurz vor Ladenschluss bei uns, ich war auch da und dann sagte meine Mutter so, wie? Und die so, ja, die ist beim Klauen erwischt worden. Die so, das, meine Mutter so, kann ich nicht, nee, Die müssen sie verwechseln. Also da haben sie die falsch erwischt. Meine Tochter nicht. Ne? Und ich auch so, was? Und ja, wir sollen dann jetzt rüberkommen. Ich hörte das Telefonat ja nur von der einen Seite. Und dann sagt meine Mutter so, ja, okay, ja, wir machen jetzt hier Feierabend. Ich brauche aber noch 20 Minuten. Ich lasse mir jetzt Zeit. Und aus Wut sagte sie das dann. Und dann so, okay, alles klar. Und dann sagte sie mal, gucke ich sie an. Und so, dachte, deine Schwester ist beim Clown erwischt worden. Und deine Schwester sitzt jetzt in der Detektei das Karstadt. Und ich war so, was? Okay, wow. Und dann haben wir da halt den Laden zugemacht. Meine Mutter natürlich total aufgelöst. Wir um die Ecke gelaufen zum Karstadt. Und ist das ja wirklich so? Dann sagen die so, wo ist denn die? Wir müssen zur Kaufhausdetektei, wir müssen da jemanden abholen. Dann sagen die so, ja, im zweiten Stock hinter den Brillen. Da gehst du dann hinter zu der Brillenabteilung. Dann ist da so eine Tür, so eine kleine unscheinbare, die du gar nicht wahrnimmst, wenn du da normalerweise drin stehst. Dann gehst du da rein. Und dann stehst du auf einmal in so einem Paralleluniversum, weil natürlich draußen noch alles irgendwie hell ausgeleuchtet, schön präsentiert, und dann kommst du in eine relativ schmutzige Räumlichkeit rein, in der irgendwie sehr, sehr eng zusammengefecht, aus der Sicht 2020 auch einfach total absurder noch, eher schon absurd, in einem engen Raum, der aussieht wie ein Wartezimmer von einem Arzt. Das war in dem Fall eine Kaufhausdetektivin, die an einem Schreibtisch saß, in einem Nebenraum. Meine Schwester saß da schon und guckte uns mit großen ängstlichen Augen an, und wir gehen da rein, und dann haben sie hinter uns die Tür zugemacht und haben gesagt, und auch wahnsinnig aggressive Stimmung, sehr viel komische Leute da drin, weil ich meine, wir sind mitten auf der Frankfurter Zeil, da ist ja eh das Klientel, sage ich mal, schon ein bisschen rauer. Und dementsprechend sitzen wir halt da drin und mittendrin halt meine Mutter, meine Schwester in der Mitte von uns beiden und ich und gegenüber von dieser Kaufhausdetektivin. Ich bin so in einem völlig komischen Szenario und bin so, naja gut, dann gucken wir uns das jetzt einfach mal an.
Ja.
Und dann sagt sie so, ja, also das hier wurde geklaut. Und dann sagte sie so, okay. Und dann schob sie so eine kleine Schminkdose auf den Tisch für vielleicht 5 €. Und meine Mutter und ich gucken uns das an, sind so, okay. Und sie so, ja, sie wurde dabei beobachtet. Hier ist das Videomaterial, wollen Sie das sehen? Und dann halt ähnlich wie halt auch in der Folge so, ne? Wurde dann das Videomaterial abgespielt und wir haben das halt gesehen und so, wie meine Schwester das halt so wegsteckt, und ich bin so, Alter, was für eine dumme Aktion, VV, also wirklich, das ist ja nix. Und sie natürlich voll fertig und keine Ahnung, und dann sagt sie so, ja, aber ist noch was. Und dann schiebt sie so einen riesigen Berg Sachen auf den Tisch und sagt so, diese Sachen wurden auch noch alle in der Tasche ihrer Tochter gefunden. Und die sind aber nicht von hier. Sind die gekauft? Oder sind die aus den Läden? Sind die aus den jeweiligen Läden? Weil sie hat für nichts davon die Quittung. Und dann sitzen wir so da und meine Mom sagt irgendwie so schon wieder in so einer erzieherischen Wut so, ich habe das noch nie gesehen. Und ich bin so, na doch, das und das, das ist schon so von ihr. Und ich habe das halt über Klamotten gesagt, an denen Schilder waren. So. Also das war halt sinnlos, dass ich das gesagt habe. Aber also es war eindeutig, warum sollte meine Schwester eine Bluse kaufen, die mit nach Hause nehmen und dann wieder nach Frankfurt damit fahren, um die dann umzutauschen? Dann hätte sie die Quittung dabei. Also es war komplett dumm.
Ja.
Und ich habe das so gesagt. Und diese Frau hat da gesessen und hat gemerkt, das fällt hier ein bisschen aus dem Raster raus von dem, was sie vielleicht so kennen. Also sie war sehr nett und so, und hat gesagt, wissen Sie was, ich ignoriere den Stapel hier einfach, weil der hat nichts mit unserem Haus zu tun. Dafür wird aber aufgekommen. Und im Endeffekt kam dann raus, es gab natürlich dann, wir sind dann da raus, meine Mutter natürlich irgendwie zutiefst betrübt, dass ihre Tochter geklaut hat. Wir sind dann rüber zum Italiener. Dann hat sie gesagt, du isst keine Pizza. Das weiß ich noch. Hat sie gesagt, du darfst Pizza essen, aber du nicht. Du isst keine Pizza, du isst Salat. Das war die Strafe meiner Mutter unter anderem. Ja. Dass ich zu meiner
Und du hast da gesagt, das ist ja geil, Pizza.
Geil, Pizza. Und dann haben wir da geredet und dann hat meine Schwester mich irgendwie, hat mich dann an sich rangeholt irgendwann und hat dann gesagt so, musste sich natürlich der Wut meiner Mutter stellen. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, das große Ding war, irgendwann hat sie mich in ihr Zimmer gebeten, hat eine Kiste aufgemacht und hat mir Sachen gezeigt. Und da lag Ware, da war einiges dabei. Ne? Und dann hat sie mir gesagt so, ja, also hat mir dann die Situation erklärt. Und im Endeffekt war das so eine Nelson-Jimbo-Jones-Situation, dass man sich halt hochgestachelt hat und die eine hat gesagt, ich habe das, und die andere hat gesagt, ich habe das, und dann hat das. Und dieser harmlose Mädchenfreundeskreis, ja, von diesen total unschuldigen, püppchenartigen Mädels, die da alle irgendwie in der 8. Klasse rumgedümpelt sind und die alle gute Noten hatten und so, die haben sich einfach mal ganz kurz in so eine Klauerei verloren. Die waren einfach kleine Elstern. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Vor allem, wenn man, wenn ich das heute meiner Schwester erzähle, dann sagt sie, halt's Maul. Und ich sag so, wie, das ist so gewesen.
Ja.
Du vergisst es nicht. Ja, ich weiß, aber das ist mir peinlich. Ja, das ist ein bisschen peinlich. Aber das ist auch witzig. Das ist auch ein bisschen witzig. Und ich find's total verrückt, dass, also, dass damals sie auf einmal in so einer ganz komischen Situation war, um sowas zu, also, dass sowas auf einmal getan werden muss. Finde ich sehr, sehr lustig. Also, lustig im Sinne von, absurd, weil es nicht zu ihr passt. Und ich glaube, die Geschichte ist halt einfach, die wurde schon tausendmal erzählt und tausendmal erlebt, dass Leute, denen man das auch nicht zutraut, dass die schon fast so kleptomanische Züge hatte, weil das irgendwie der Reiz darin war. Ja, das war ein Reiz.
Ja, klar.
Das war halt einfach der Reiz des Verbotenen. Und ich bin dann froh, dass es nur das war und keine irgendwie wahnsinnigen Drogenexzesse oder ich gucke jetzt mal, wie so eine Brothers-Produktion funktioniert. Deswegen, ich bin da schon froh, dass es nur das war, aber es war schon irgendwie, es war absurd zu sehen, wie meine kleine Schwester mal so für so einen kurzen Zeitraum von so ein paar Wochen irgendwie gemeint hat, sie wäre bei fucking Ocean's 11.
Aber das ist, ich glaube, das ist, damit ist sie ja gar nicht so alleine da. Also gerade irgendwie so, ich kenne das aus dem eigenen damals altersgemäßen Umfeld, und auch jetzt so aus Erzählungen dann von teilweise Leuten, die schon Kinder haben, dieses, ich sag mal, weibliche Freundinnengruppe fängt dann an, irgendwie das eine oder andere einzustecken. Das scheint schon ein Ding zu sein.
Mhm.
Also, ich kann da so erfahrungsmäßig null zu relaten. Ich war nie Kern einer weiblichen Mädchengruppe.
Was?
Ja, überraschend. Und also das Ding ist, das Nächste, was bei mir ja an Illegalität herrührte, war, dass ich, glaube ich, mit 4 oder 5 sehr stolz mal die Tageszeitung von 10 Meter weiter kaufen durfte. Aus Versehen 3 gegriffen, aber nur eine bezahlt habe und danach einen ganzen Tag lang gedacht habe, ich komme jetzt ins Gefängnis. Also das war's halt.
Ich habe da auch echt überhaupt keine großen Erfahrungen. Ich habe mal einen Lutscher geklaut beim Edeka und bin dann heulend nach Hause gelaufen, weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, dass meine Mutter dann gesagt hat, ich habe einen Lutscher geklaut. Dann hat meine Mutter gesagt, jetzt beruhig dich mal, das Ding kostet 10 Pfennig. Ich gebe denen eh so viel Trinkgeld, der ist schon bezahlt. Und da habe ich mich damit beruhigt. Und dann später habe ich nochmal irgendwann den Zwerg mit Waage aus dem Setzkasten, dem Ü-Ei-Setzkasten von Sascha geklaut, der genau 10 Minuten später meine Mutter angerufen hat. Seine Mutter hat meine Mutter angerufen und hat gesagt, der Max kommt nie wieder her, der soll den Zwerg rausrücken. Rückt den Zwerg raus, der Satz ist gefallen. Und dann muss ich wieder abgehen. Und damit endet meine diebische Karriere tatsächlich, weil ich einfach, ich habe nie geklaut. Also es gab, ich glaube, der Gedanke zum Klauen war sehr, 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 sehr oft da, weil ich mir gedacht, ja, okay, ich hätte das gern oder ich hätte das gern oder ich hätte das gern. Aber ich habe nie geklaut, weil ich das einfach dumm finde. Außer vielleicht ein paar Herzen, Ladies.
Ich hatte den Spruch eben die ganze Zeit schon so, weißt du, im Lauf und wollte so bringen, ja, jetzt stiehlst du nur noch die Herzen der Hörerinnen und Hörer. Aber, ja gut.
Ja, aber
bist du zuvor gekommen?
Ja, toll auch einfach. So ist es.
Aber Folge.
Folge, Simpsons, sorry, aber so. fand die alle, weil ich sag dir noch eine ganz kurze Sache, warum ich die so damit verbinde. Ich saß damals da drin, ne, und vor meinen Augen ist einfach diese Folge in real passiert. Es hat sich ja genau so angefühlt und ich kannte ja erst diese Folge und erst fast 10 Jahre später tauchte dann im Endeffekt diese reale Situation in meinem Leben auf und das fand ich einfach damals bad shit crazy, muss ich wirklich sagen. Ja,
für mich muss sich auch jeder Ladendetektiv an Don Brodka messen, das ist irgendwie... Das ist so eine Instanz für mich geworden. Was ich mega spannend fand, das habe ich jetzt erst durch die Recherche rausgefunden, der wurde gesprochen von Lawrence Tierney. Das ist ein Darsteller, den man hauptsächlich so in den 50er, 60er Jahren richtig kennt. Der hat aber unter anderem den Gangsterboss in Reservoir Dogs gespielt. Und batshit crazy ist genau der richtige Begriff, um die Überleitung zu kriegen, weil der Typ war einfach batshit crazy. Der hat unfassbar viele Körperverletzungsklagen gehabt. Bei Reservoir Dogs mussten die den einen Tag aus der Untersuchungshaft nehmen, damit er noch fertig drehen konnte, weil der, ich glaube, seinem Neffen auf seinen Neffen geschossen hat, weil er alkoholisiert war. Genau. Und auch bei den Simpsons hat er halt den Ruf tatsächlich das war der erste Gast, den die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt hatten. Das ist halt auch so ein Interview-Piece, wo sie gesagt haben, das war Wahnsinn. Der war nur super kurz da, hat super viele Extrawürste gefordert, war daueraggressiv. Das war nicht, scheinbar nicht so der angenehmste Zeitgenosse, der ihn gesprochen hat.
Ach du liebe Zeit.
Also es war wirklich, als ich das gelesen habe, war ich so, krass.
Das ist ja geil.
Und das Ding ist halt nicht, das ist nichts, was sich so im Alter entwickelt hat. Ab praktisch Beginn seiner Karriere, der hat in den 50ern, glaube ich, 12 Körperverletzungsklagen gehabt, aber der wurde halt irgendwie trotzdem weiter besetzt.
Das kapiere ich gar nicht auch, nee. Aber na gut.
Andere Zeiten, ne?
Andere Zeiten, die 90er, oder?
Ja, verrückt.
Heute ein falscher Tweet, verlierst du alles. Aber da einfach auch Leute verprügelt, zusammengeschlagen, auf die geschossen, scheißegal. Ja. Das ist halt einfach so, ist doch witzig.
Das geckig gemeint. Das war
eine andere Zeit damals.
Ja.
Ja, Protka ist aber auch wahnsinnig angelegt, ne? Also ja. Der Typ ist halt verrückt, so wie er die ganze Zeit durch die Zähne spricht, knurrt und im Endeffekt die ganze Zeit irgendwie da ihn da so runter macht und sagt so, pass auf, ich rufe jetzt deine Eltern an, dann hat er diesen irren Anruf, wo er dem auf die Mailbox spricht, was aber erstmal klingt, als wäre es ein Telefonat. Ja, ich weiß.
Sie hören ganz recht, Don Brodka.
Genau, ganz recht, Don Brodka. Und dann halt die Nachricht hinterlässt und dann am Ende sagt, deine Eltern waren nicht da, aber ich habe ihnen eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Und ihn ja dann sozusagen rausschickt mit der Verwarnung, du hast hier Ladenverbot, genau. Und wenn du den Laden nochmal betrittst, dann kommst du ins Jugendgefängnis. dann kannst du Weihnachten in der Zelle verbringen.
Was ja auch, also davor, das muss ich nur ganz kurz erwähnen, weil ich das immer schön finde, auch wenn es ein Running Gag ist. Wir sehen ganz kurz nochmal einen Troy McClure-Film, so ein Educational Troy McClure-Film, wo er irgendwie anfängt, das Klauen vom alten Phönizien her zu erklären, was Don Brodka nicht schnell genug geht. Und das halt dieses komplette Gespräch mit diesen, auch das wieder, das ist sowas, was sich bei mir eingebrannt hat. Damit endet, dass er ihm ja diese Ansage macht, von wegen, du kommst hier nie wieder her. Kapische? Hast du das alles verstanden? Kapische? Ja, alles bis auf Kapische. Und dann geht er da raus. Das finde ich einfach irgendwie, das ist auch so ein unschuldiger Bart-Moment, den ich total in mein Herz und in mein Hirn geschlossen habe.
Ja.
Bart dann aber natürlich, weil er ein smarter Junge ist, manchmal, also in Marathon-Manier sprintet er da los. Marathon-Manier macht keinen Sinn, aber er sprintet los und ist ja so, ich muss dieses Band da rauskriegen, dass sie das nie erfahren. Smarter Move in der Zeit, in der Anrufbeantworter noch mit Bändern funktioniert haben. Ja. Und parallel siehst du aber das Auto der Simpsons vorbeifahren und Homer, der sagt, oh Gott, wir müssen Maggies Windeln wechseln.
Das ist eine großartige Szene im Übrigen, liebe ich.
Die ja dann auch dieses...
Dass auch Homer dabei den Kopf aus dem Fenster streckt, macht keinen Sinn.
Überhaupt nicht. Auch dann, also es ist ja dann dieses Finale, dass er vor dem AB steht und denkt, oh, eine Nachricht, die war vorher aber noch nicht da. Und draufklickt und es startet einfach Alan Shermans Song Camp Granada.
Hello, Mother.
Hello, Father.
Here I am now in Camp Granada. Und dann sagt Homer diesen Marge, ist Lisa in Camp Granada?
Und ich weiß gar nicht warum, aber ich habe mich gestern auch so sehr darüber beömmelt, dass er das ja, also durch die Synchro so deutsch ausspricht, in Camp Granada.
Was ich einfach, liebe das.
Ah, ich habe auch gestern während der Recherche dann vielleicht eine Stunde lang nur diesen Song gehört, ne?
Sau gut.
Erklärt ein bisschen vielleicht den aktuellen Wahnsinn, den ich jetzt habe. Aber ja,
bisschen.
Auch das halt so 50er Comedy-Zeug. Und Bart versteckt ja dann in der Kassette, also in der Hülle der Kassette von dem Song, den Anrufbeantworter mit den Worten, hier wird ihn nie wieder jemand finden.
Ja, genau. Die Kassette kommt weg.
Ja.
Und das ist einfach nur fantastisch schön. Das ist einfach nur eine wahnsinnig schöne Szene. Und dann fühlt sich Bart erstmal auch geborgen, ne? Also er denkt erstmal so, jetzt ist das Problem erstmal vom Tisch.
Ja, er ist ja dann auch verdammt gut aufgelegt am nächsten Morgen.
Mhm. Während im Kühlschrank sich nur Eierpunsch befindet.
Keine Milch mehr, dann ist es Eierpunschzeit im Dezember.
Ich fühle mich so schlecht, Dad. Mein Magen.
Ja. Ist auch, wie er das erklärt, so, wir können uns im Dezember jetzt den Eierpunsch gönnen, bevor uns dann der Staat wieder schröpft.
Das ist alles so großartig.
Ja. Wie gesagt, ja. Bart hat eine mega Laune, hat richtig Bock und irgendwie ist die Familie wirklich in einer tollen Stimmung und Marge sagt hier, was wir jetzt machen, was wir uns gönnen, wir machen ein gemeinsames Familienfoto.
Mhm.
Bart ist mega intuit, bis halt dann fällt, dass das Ganze im Sparmarkt passieren wird, wo sie diesen visuellen Gag mit dem Teekessel haben, dass hinter ihm praktisch der Dampf raus...
Das ist auch großartig.
Ja. Den finde ich aber Simpsons untypisch, aber trotzdem sehr witzig.
Der ist, ja... Der ist auch so ein bisschen nackte Kanone mäßig, aber der ist schon gut. Ja. Und ach, so ein bisschen Simpsons ist der schon auch. Sowas sieht man schon immer mal wieder.
Ja.
So. Also wir hatten doch letztens auch in irgendeiner Folge einen Gag, der total ähnlich funktioniert hat. Was war denn das? Das war fast... Jetzt klingelt sie wieder. Lukas, ich muss mal kurz Baby Yoda an der
Tür
holen,
ja? Du holst Baby Yoda ab und ich ich bringe uns da irgendwie durch. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß überhaupt nicht, was Max meint. Dementsprechend erklären wir jetzt ganz kurz, wie es weitergeht. Weil sie ja dann losfahren und er schon praktisch bei den Worten vom Sparmarkt ans Jugendgefängnis denkt und sich ja dann dieses Weihnachten da vorstellt, was so unfassbar trist ist und schlimm und dass es da auch einfach ein bewaffneter Cop steht und sie dann aus diesem, also sie müssen ja ihren Zettel einwerfen, damit sie dann ein Geschenk rauskriegen und ohne Zettel kein Geschenk und ich glaube, das ist praktisch die ganze Gang dabei, Kenny ist dabei, Jimbo ist dabei, Nelson, alle im Jugendgefängnis inklusive Bart. Und Nelson kriegt irgendwie Teppichfußbodenproben und Bart kriegt halt eine gebrauchte Perücke, die er dann irgendwie so da rausfischt aus dieser Durchreiche und schaut in den Glaskasten und sieht unglaublich deprimierten, verwahrlosten, schlecht aussehenden Weihnachtsmann. Das ist einfach so, also das ist so die Vorstellung von, das wird definitiv absolut in Amerika passieren, wenn Don Brodka ihn nochmal sieht. Und zeigt uns auch nochmal ganz kurz, wie groß die Angst jetzt wird, auch wenn das ja die nächsten Minuten dann nur noch das Thema sein wird, wie groß diese Angst dann ist. Weil er ja dann erstmal nach oben stürmt und sich fertig machen muss. Sie wollen ja ein schönes, formales Familienfoto machen. Und dann erstmal versuchen zu maskieren mit diesem Maskenkit und der falschen Nase. Was Marge direkt irgendwie so wegwischt und ihm ja dann auch also sie wischt das weg, sagt hier, was soll denn das? Und dann wird ja die Nase, die runterfällt, auch noch vom Hund gefressen und bleibt so als Knetsubstanz in ihm kleben. Irgendwie habe ich mich sehr an diesen Moment erinnert, dass die Nase vom Hund gefressen wird und ihm dann so das Maul verbappt. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Und das ist ja dann auch nochmal der Moment, wo wir erzählt kriegen, wie wichtig Marge eigentlich dieses Familienfoto ist. Weil wir dann doch an dem Punkt sind, dass wir auch die ganzen anderen Familienfotos sehen, wo dann Bart irgendwie eine Grimasse schneidet und wo dann da was nicht stimmt. Also es sind ja, glaube ich, drei Bilder, weil, ne, klassische Rule of Three befolgt wird. Und naja, das letzte Bild einfach ist, dass Homer, oh, da kommt er zurück. Da habe ich was gehört. Das letzte Bild ja dann ist, dass Homer dasteht und Bart so eine Sprechblase hochhält, wo dann I smell draufsteht. Und Homer diesen wunderbaren Spruch, auch das wieder ein Netzhaut-Gag, ich kann mich nicht erinnern, das gesagt zu haben, bringt. Punkt. Herr Nachtsheim, bist du wieder da?
Du hast die Bilder besprochen.
Ich habe die Bilder besprochen. Ich habe jetzt, weil ich aus dem Ganzen nicht so viel holen konnte, wir haben über das Jugendgefängnis gesprochen, was er sich vorstellt, und über die Bilder.
Das Jugendgefängnis ist auch sehr lustig.
Auf jeden Fall. Bist du jetzt endlich Vater geworden? Ja, oder es kam jetzt doch nochmal was anderes?
Nee, es kam, ist da.
Oh. Ein Weihnachtswunder.
Ein Weihnachtsbaby.
Weihnachtsbaby.
Aber noch sehr gut verpackt. Ich werde es später in Ruhe genießend auspacken.
Das sollte man jetzt auch nicht übereilen. Der hatte eine lange Reise hinter sich. Mm-mm. Ländergrenzen passiert. Zollgrenzen passiert.
Das Baby.
Ja, genau. Und also eigentlich sind wir dann jetzt, wenn du nicht noch irgendwie was, wo du sagst, das war mir ein totales Herzthema in den letzten 2 Minuten Handlung, sind wir jetzt ja im Auto, wo dann der Moment passiert, dass die Rücklehne sich in Don Brodka verwandelt.
Was auch so dumm ist. Und ihm nochmal daran erinnert, dass er auf jeden Fall nicht zurückkommen soll und er halt super krasse Angst hat. Und natürlich unter absolute Anspannung in diesen Supermarkt reingeht. Auch den Kameras ausweicht, die auch so ganz komische Moves machen.
Ja.
Auf dem Parkplatz zurückbleibt. Dann von Homer ja aufgeschultert wird.
Weil er müde Beinchen hat. Also da ist Homer so liebenswürdig als Vater.
Auf einmal ist Homer dann auch so an der völlig unpassenden Stelle liebenswürdig, macht damit auch wieder alles nur falsch. Ja, und es ist einfach alles super, super wild.
Genau.
Und er fliegt ja dann auch da irgendwie, dann gibt es ja noch diesen Stuhl, diesen komischen Gartenstuhl.
Ja, der viel zu viel beworben wird dafür, dass es ein Gartenstuhl für $10 ist.
Also wirklich viel zu viel beworben wird. Und Er mümmelt sich halt so irgendwie so dadurch, ne? Genau. Um halt irgendwie dieses Foto zu machen. Er will, hat sich auch dann diese, hat sich auch vorher noch eigentlich maskiert.
Genau, das wird ihm ja bei den Simpsons dann schon wieder abgenommen. Mhm. Dieser Mask-Kit.
Ja, ja, und also alle seine Versuche, dieser Situation zu umgehen, scheitern. Mhm. Und er läuft unausweichlich auf sein Unglück zu.
Ja. Kommt aber immerhin bis zum Fotografen. Das gelingt ihnen noch. Sie sehen dann auch dieses Bild von Flanders als Time Man of the Century. Was Homer dann kommt.
Muss ein schwaches Jahrhundert gewesen sein.
Und das ist ja wirklich eine sehr, sehr einfache, klar zu nehmende Pointe, aber die finde ich viel zu witzig.
Ja, also fühle ich.
Da lache ich einfach jedes Mal drüber und auch jedes Mal ein Stückchen zu lange und jedes Mal schäme ich mich so ein bisschen, weil ich mir denke, ey komm, das ist jetzt wirklich ein einfacher Gag. Gibt viele andere gute Gags, die dann noch kommen. So ist es jedenfalls, dass die Familie zumindest nochmal so, also sie kommen praktisch schon in der Positionierung des Familienbilds zusammen und dann wird er ja weggezogen, weil natürlich Don Brodkas Augen entkommt auch ein Bart Simpson nicht. Und dann setzt so dieser große Moment ein, wo er praktisch, wo offenbart wird, was Bart angestellt hat.
Genau, denn Marge und Homer sind ja noch unwissend und gehen natürlich auch erstmal relativ aggressiv in das Gespräch mit ihm und sagen, was machen Sie denn mit meinem Sohn? Der dann aber sagt, so, ich zeig Ihnen was und nein, Mom, ich will nicht, dass du das siehst. Und im Endeffekt ist es dann aber so, dass auf den 1000 Bildschirmen dahinter halt über den Videorekorder gezeigt wird, dass Bart ein Ladendieb ist und dass er dieses Spiel geklaut hat. Mhm. Das ist natürlich seine Mutter. Und dann kommt eigentlich erst der Titel zum Tragen dieser Folge, seine Mutter in eine solche krasse Schockstarre für die fast restliche Episode wirft, dass sie überhaupt nicht damit klarkommt, dass ihr kleiner Bart geklaut hat. Ja. Was für ihn zu so einer ganz seelenlosen Mutter führt, mit der er in den folgenden Szenen echt zu kämpfen hat, weil er merkt halt so, er wird nicht zum Frühstück gerufen. Mhm. Es gibt eher später noch die Szenen, also ich rush da gerade so ein bisschen durch, aber es ist ja so eine Aneinanderreihung von vielen solcher Szenen. Er wird so einfach ausgeklammert bei familiären Tätigkeiten, was dann so fast seinen Peak findet in dieser Wir bauen eine Schneemann-Familie. Mhm. Homer dann noch sich selber mit vielen Muskeln baut und sagt, das ist fast, als würde man in einen Schneespiegel schauen. Und er dann halt irgendwie so, ja, warum habt ihr mir denn nichts gesagt? Und die so, ja, du kannst ja hier unterm Radkasten campt noch ein bisschen Schnee, mach dich doch mal. Und dann baut er da so sich selber in so einem ganz, als ganz trauriges, kleines, dunkles Schneemännchen daneben mit so einem Ast, mit so Ästen, die da so traurig nach oben stehen und dann setzt sich ein Vogel drauf und das Ganze bricht und man merkt halt so, dass er gerade durch diese Tat absolutes Vertrauen seiner Mutter verloren hat und dass die total. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste. Und da kann ich auch total mit relaten, weil wenn ich meine Mutter richtig schlimm enttäuscht habe in meiner Kindheit und Jugend, ne, dann war die nicht, dass die gebrüllt hat, sondern war die genauso. Mhm. Das hasse ich. Deswegen hasse ich diese Szene.
Ja.
Weil die viel zu nah dran ist. Und er einfach merkt, dass auch, er wird ja dann noch beim Schlafen gehen, ne, was am Anfang noch ihn genervt hat. Das nervt ihn jetzt, dass es anders
ist. Das fehlt ihm dann halt.
Ja, und es fehlt ihm halt alles so die Fürsorglichkeit seiner Mutter, dass der Grund, warum Mütter uns so heilig sind, der geht ihm in dem Moment flöten. Man sieht ja auch sie dann in einer Rückblende, in einer Szene, wo sie halt da sitzt und sagt so, ja, vielleicht ist mein kleiner Bart einfach erwachsen geworden. Mhm. Vielleicht ist nicht mehr der Kleine, ist unser kleiner, überschlauer Junge nicht mehr der, der er mal war. Und man merkt, dass sie so ein bisschen da, das, was in ihr so ein bisschen gestorben ist. Und das ist eine, der ganze Abhandlungsstrang, der macht mich immer noch ein bisschen fertig.
Ja.
Muss ich dir sagen. Da gehe ich ganz stark rein, was die Relation angeht. Und da gehe ich ganz stark rein, was so ein bisschen so ein Traurigkeit. Ja, das macht mich einfach, die Szene macht mich einfach ein bisschen traurig.
Da bin ich aber auch voll dabei, weil es wird ja auch so offensiv ausgesprochen. Ich glaube, im Gespräch mit Lisa fragt er dann irgendwann so, also er spricht das ja, nee, im Gespräch mit Milhouse ist das, was ich meine. Dass er so, hier Milhouse, hast du eigentlich auch Angst, dass deine Mutter irgendwann aufhört, dich zu lieben? Und das ist ja genau das, was passiert, dass es eben ja nicht irgendwie wütend wird oder so, sondern dass wirklich einfach dieses Liebevolle komplett weg ist und er so ein bisschen genichtst wird. Mhm. Ich muss davor, also einfach nur, um noch einen Moment rauszunehmen, ich liebe die Szene, wie Homer ihn dann zu Hause anbrüllt, von wegen hast du nichts von dem Typen gelernt in der Kirche und warum habe ich dir wohl all die Police Academy Filme gezeigt? Zum Vergnügen? Ich habe niemanden gesehen, der darüber gelacht hat.
Außer vielleicht über den Typen, der die Geräusche gemacht hat. Macht dann ganz so die dumme Geräusche.
Und endet mit, also, Finger weg von meinem Schnaps.
Vom Schnaps.
Und
das ist so, wie wenn ich mich in irgendwas verliere in so Podcasts und dann am Ende einfach die Geschichte irgendwas Dummes am Ende sagt. Genauso bin ich in dem Moment auch.
Aber ich muss auch sagen, ich finde das... Das ist auch ein Gag, den ich von Jahr zu Jahr witziger finde, weil die Police Academy-Filme für mich von Jahr zu Jahr schlechter altern. Außer der Typ, der die witzigen Geräusche macht. Daher konnte ich da auch gut relaten und das habe ich auch einfach geliebt, wie offensiv da gegen ein anderes Franchise geschossen wird. Was jetzt ja nichts ist, was die Simpsons nicht sonst auch tun würden. Aber freut mich immer.
Das stimmt.
Eigentlich sind wir doch...
Die Milhouse-Szene noch mal ganz kurz aufgreifen, weil da tatsächlich ein Zitat lauert, was ich viel zu oft in meinem Leben gesagt habe, und zwar Bart raucht wieder. Hab ich so oft schon gesagt aus Spaß, das ist natürlich ein Spaßzitat, kein ernster Kontext, wenn irgendjemand was sagt im Raum, was mich nervt und ich will auf spaßige Art und Weise sagen, dass man den rauswerfen sagt, dann sage ich immer, Mom, Gürnt raucht wieder, sage ich dann im Backstage von Nukula zum Beispiel. Also das gab es auf jeden Fall schon das eine oder das andere Mal. Deswegen, das ist ein Gag, mit dem kann ich sehr relaten, den finde ich sehr witzig immer noch.
Ja, den kenne ich aber auch. Mein Problem ist nur, ich habe scheinbar falsche Freunde gehabt. Ich konnte die Zitate nie so oft anbringen, weil irgendwie die Referenz nicht so schnell da war.
Du hattest die richtigen Freunde, Lukas. Das ist, du wolltest doch nicht, dass sie gehen. Oder ach so, meinst du nur wegen Zitaten?
Ja, nur wegen den Zitaten. Also, dass die irgendwann muss jeder gehen. So ist das nun mal.
Irgendwann muss jeder gehen.
Und es kulminiert ja dann im Moment, dass sie ihn wieder runterzieht. Und er dann aber fragt, ob er nicht doch noch ein bisschen da bleiben kann und ihr dabei helfen kann, wie sie die Mutterrolle spielt. Also ich find's ein bisschen witzig, ich find's aber zeitgleich auch ein bisschen traurig. Wie sie dann
sehr traurige Szene.
Weihnachtskarten da beschreibt und er dann immer fragt, ja, wer ist das? Und woher kennen sie den? Und es ist komplett irrelevant.
Sie ist auch ein bisschen genervt davon.
Ja. Yeah. Und er dann aber trotzdem dieses fast schon gierige, so, sagen Sie mir, dass ich gut bin. Ja. Weil er einfach nur irgendwie so als Sohn gewertschätzt und geliebt werden will.
Naja, voll. Er will einfach nur er will mütterliche Aufmerksamkeit und die kriegt er da. Irgendwie versucht er sich irgendwie zu holen und die Mutter von Milhouse kann natürlich auch noch nicht so richtig, so richtig agieren. Ist ein bisschen verwirrt, was der Junge da von ihr will.
Genau. Und dann trifft er doch praktisch Nelson nochmal, oder?
Genau, dann trifft er Nelson, der einfach ein Wagenrad geklaut hat von einer Schubkarre. Ja. Was gar keinen Sinn macht. Ich habe dieses Schubkarrenrad. Und das findet dann in der Nähe des Supermarktes statt und dann sagt Bart so, ihr wollt mich so, wie ich bin, dann kriegt ihr mich auch so, wie ich bin. Mhm. Eine Flair-Aussage. Und marschiert dann stapfend wütend in diesen Supermarkt. Und dann kommt eigentlich ein Cut schon wieder auf die Simpsons.
Genau, die ja gerade den Weihnachtsbaum schmücken, beziehungsweise mit Kunstschnee besprühen.
Da ist noch ganz wenig Grün frei.
Und dann wollen sie ja auch nur die Plätzchen mit dem Kunstschnee besprühen. Und Lisa kriegt schon halb keine Luft mehr. Und dann kommt Bart rein. Und Bart hat einen rechteckigen Kasten unter seiner Jacke. Was natürlich direkt für helle Aufregung sorgt und für so eine kleine Verfolgungsjagd im Simpsons-Haus.
Ja.
Wo dann
Homer noch die Tür so geil zumacht mit diesem Gitter.
Mit dem Gitter.
Mit dem Babygitter.
Und Marge ihm ja dann noch hinterher brüllt, versucht gar nicht zu entkommen. Ich verbringe hier 23 Stunden am Tag.
Ja, genau. Nein, sie stellt ihn dann.
Genau.
Und denkt halt so, er hat wieder geklaut und sagt, nein. Ist halt, man merkt halt diese Verzweiflung. Mhm. Dass jetzt die Situation noch schlimmer wird, weil sie natürlich auch nicht will, dass es noch schlimmer wird. Ja. Und man hört das so raus, dass sie so sich schon fast überschlägt in ihrer Stimme. Und dann zieht sie ihm was aus der Jacke und das ist ein Bild, ein Foto. Denn er hat sich ordentlich fotografieren lassen und hat sogar den Beleg des Bildes oben an den Bilderrahmen rechts dran getackert.
Ja.
Und das ist wirklich... Das nimmt mich immer noch emotional mit. Das finde ich immer noch eine sauschöne Szene.
Ich finde auch, das ist eine wunderschöne Wiedergutmachungsszene so. Es ist auch wieder irgendwie so, Bart wird dadurch direkt irgendwie wieder so, ne, nett. Er hat ja einen tollen Gedanken. Und ich liebe, wirklich liebe abgrundtief, und ich glaube, das ist mir früher gar nicht so aufgefallen, diese Ebene, dass ja das Bild, was sie gemacht haben, auch in der Wohnung hängt, aber halt schief. Und dann stellt sie ja den kleinen Rahmen da, wo der Bart weggezogen wurde, drüber. Und dadurch ist das Bild wieder im Lot. Das finde ich so einen so schönen, sweeten Punkt.
Dass das Familienbild ausgeglichen ist. So, das ist wirklich sehr, sehr schöne Metapher mit dem Bild.
Und also sind ja dann auch alle, ich sag mal, außer Lisa sehr gerührt. Marge entscheidet sich ja dann sogar, ihm ein Spiel zu schenken. Und das ist so ein, ich finde, das ist so ein richtiger bittersweet Moment, wie man ihn auch selbst mal kennt. Weil sie dann sagt, ich habe einen Laden gefragt, was gerade bei den Kindern so angesagt ist, und hab dir ein Videospiel gekauft. Dann mach das auf, und das ist Lee Cavallos Pudding Challenge. Und es ist nicht, was er will, aber er sagt trotzdem Danke.
Ja, es ist bestimmt nicht das, was er will. Aber er freut sich trotzdem, also er freut sich vor seiner Mutter, damit seine Mutter glücklich ist. Und
genau.
Das, damit hat man auch viel zu viel Lee Cavallo eingebracht. Aber das soll noch nicht alles sein, denn dann ist die Folge zwar rum, aber es kommt noch ein Abspann.
Wo wir das wunderbare Spiel sehen.
Ja.
Was ja, also was schon eher funktioniert wie ein Text-RPG. Also du steuerst ja wirklich nichts selbst. Und das Tolle ist, wenn euch das Gameplay in den letzten 20 Sekunden gefällt, ist jetzt der Moment, in die Shownotes zu schauen, weil Leute in den letzten Jahren, ich weiß gar nicht genau, wann das rausgekommen ist, aber es ist tatsächlich nicht so alt, haben mit Unity dieses Spiel als Browser-Applikation gebaut. Und ihr könnt Lee Cavallos Pudding Challenge spielen.
Und lieb's einfach nur.
Ich hatte gestern viel zu viel Spaß mit einem Spiel, was designt ist, keinen Spaß zu machen. Das ist so witzig gemacht. Das ist einfach
nur eine schöne Aussage. Wie unser Podcast.
Ja, ne? Nee, und das war praktisch das, wovor wir auch am Anfang kurz, wo wir fast schon in den Fakt reingeschlittert werden. Das ist wirklich mit super viel Herzblut gemacht. Die Sprachausgabe ist genau dieselbe. Man kann praktisch den Weg genauso gehen, wie er im Abspann dann stattfindet.
Ja.
Und das beendet dann diese Folge, die für mich einfach, ich bleibe jetzt einfach mal, bis wir eine andere gesehen haben, die das widerlegt. Stand jetzt ist es für mich die schönste Simpsons Vor-Weihnachts-Weihnachtsfolge.
Die ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Die hat so einen schönen. Also im Endeffekt ist die Folge ja das, was wir in der letzten Folge erlebt haben, einfach in, also das ist total interessant, weil du hast halt 7 Jahre dazwischen und siehst halt unfassbar den Sprung. Mhm. Also wenn du die direkt nebeneinander legst, siehst du halt genau den krassen Sprung, weil du hast alles drin, was die Simpsons auszeichnet. Du hast einen extrem ausgeprägten Humor für 95, du hast extrem gute Gags, du hast eine emotionale Ebene, du hast ein gutes Storywriting in 20 Minuten. Also das stimmt ja eigentlich so, sag ich mal, das ist halt so die perfekte Simpsons-Folge. Und dann ist die aber auch noch, kriegt die auch noch so ein bisschen diese Weihnachtsschleife, ist aber nicht, legt den Fokus dann nur so im Nebensatz eigentlich drauf, dass Weihnachten ist. Also ist keine gekennzeichnete Weihnachtsfolge in dem Sinne. Das ist alles sehr, 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 sehr schön. Das gucke ich mir echt wahnsinnig gerne an. Und das ist auch immer noch ein Highlight, die zu gucken. Die hat mich gestern Abend auch, obwohl ich sehr müde war, als ich die gesehen habe, wirklich nochmal amüsiert. Und ich habe auch 2-3 Mal wieder laut lachen müssen. Also wie der diese Geräusche nachmacht und am Ende sagt, Finger weg von meinem Schnaps. Ja. Da habe ich wirklich nochmal laut gelacht. Das ist schon echt, das ist eine gute Folge.
Und das ist auch wieder so eine Folge, wo teilweise die feinen Gags, die so im Hintergrund passieren, für die hast du gar nicht mal so richtig Zeit. Mir ist gestern, nee, heute Morgen ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen. Die gehen ja das erste Mal in den Sparmarkt zum Beispiel rein. Und dann hängt da drüber ja so eine Banderole, wo praktisch nochmal so eine Aussage ist. Und das ist praktisch zu Ehren unseres Retters, haben wir an Weihnachten den ganzen Tag geöffnet. Was ich einfach einen fein pointierten Gag finde.
Das ist super schön, ja. Das sowas liebe ich. Sowas liebe ich.
Nee, und ich finde es ist auch irgendwie eine schöne letzte Folge, so muss ich sagen.
Ist es definitiv. Es ist eine sehr, sehr, sehr schöne, harmonische, liebevolle Folge.
Ja.
Ja. Und auch das hier ist eine harmonische, schöne, letzte Folge.
Finde ich auch, ja doch. Da war auch emotional wieder einiges dabei. Du bist Vater geworden.
Definitiv. Ich bin Vater. Das kann ich. Das ist einfach nur die geilste. Ja, ich bin Vater geworden. Ja.
Ich bin älter geworden. Wir haben doch eigentlich alles erreicht in diesem Jahr.
Wir haben alles erreicht in diesem Jahr. Wir sind wieder älter. Wir sind älter geworden und einer ist Vater geworden. Ja. Cool. Ja, ich habe gar nichts mehr.
Ich habe auch nichts mehr. Und ich finde, wir haben tatsächlich über dieses Ganze, was noch kommen wird, wie es jetzt dieses Jahr war, haben wir am Anfang so schön geredet, dass das jetzt nur, um den Rahmen vollzukriegen, nochmal irgendwie aufzuheizen, fühlt sich falsch an. Ich finde, das war ein echt schöner Podcast. Das war eine wunderschöne erste Staffel. Danke, dass du das so ein bisschen möglich gemacht hast, dass du uns auf die große Bühne gebracht hast, würde ich jetzt fast sagen. Es war mir wirklich ein Fest.
Gern. Mir war das auch ein Fest. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf die 2. Staffel, die dann irgendwann im März auf euch zukommen wird. Wir werden das natürlich früh genug ankündigen.
Genau.
Der Lukas, das lege ich jetzt einfach mal fest, wird trotzdem ein bisschen den Social-Media-Kanal pflegen. da wird noch ein bisschen was reingespült, damit auch da ihr da einfach daran erinnert werdet, dass die Simpsons großartig sind und dass es uns auch gibt und dass wir auch bald wiederkommen. Und deswegen folgt uns gerne auf die gelben Leute, @diegelbenleute auf Instagram. Da gibt's einiges an Content, was der Lukas sehr schön macht. Und mehr bleibt uns nicht zu sagen, außer danke, dass ihr zugehört habt. Mhm. Danke, dass ihr Teil der ersten Staffel wart. Wir freuen uns auf die zweite. Und allen voran danke ich nochmal dem Geburtstagskind Lukas, der ein wunderbarer, quasi perfekter Spielpartner für dieses Format ist, weil er mit Kompetenz das ausgleicht, was ich mit Leichtigkeit, also ich bin sein Chris Nanu und er ist mein Max Nachtsheim. Das kann man, glaube ich, ganz gut sagen. So fühle ich mich in dem Format und das ist aber ganz schön, da sich einfach fallen lassen zu können, wie Kate Winslet auf der Reling. Also das ist wirklich einfach toll.
Oh, das hast du jetzt aber so schön gesagt. Ich kann das nicht toppen. Du weißt, ich genieße jeden Podcast, den ich mit dir machen kann. Das war jetzt jeden Freitag irgendwie ein Fest für mich und es wird auch 2021 dann jeden Tag ein Fest für mich sein.
Das freut mich. Und
damit
für mich auch.
Übergebe ich dir das letzte Wort, nachdem ich so halb in dich reingegrätscht bin. Auch das wird sich dann 2021 vielleicht wieder ändern, wenn wir uns wieder sehen können beim Podcasten.
Ich bin auch dir reingegrätscht, Lukas. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Nein, du bist mir reingegrätscht. Nein, ich bin dir. Nein, du bist mir. Ist ja auch egal. Ey, war einfach geil. Wir freuen uns auf den Rest. Wir wünschen euch wunderschöne Weihnachten. Wir wünschen euch einen guten Rutsch aus diesem seltsamen Jahr raus in das nächste Jahr, was hoffentlich ein bisschen weniger seltsam wird. Bleibt gesund, kommt gut durch, passt auf euch auf und frohe Weihnachten von uns, den nicht ganz so gelben Leuten, aber wir geben uns
wir arbeiten
bis
dran.
Bald, ihr Lieben.
Ja. Ciao.
Ciao, Sie.